Ja, liebe Teenager, liebe Omas und Opas, liebe Senioren, Junioren, liebe Gemeinde. Es ist nicht leicht, heute aktiv zuzuhören. Wir führen in der Gemeinde gerade ein sehr, für mich kann ich das jedenfalls ehrlich sagen, gewinnbringendes Erziehungsseminar durch für Eltern mit Kindern ab 10. Und da können Sie sich denken, auf was für ein Alter die Eltern dazugehen. Also die Kinder haben in dem Alter ja Eltern in einem schwierigen Alter. Aber umgekehrt auch. Und deswegen, damit wir unseren Kindern besser durch diese schwierige Zeit begleiten können, führen wir das durch. Da lernt man, was aktives Zuhören ist. Und das kann ich Ihnen sagen, das bedeutet richtig Anstrengung. Und ich war mal sehr getröstet, als ich im Sommerurlaub mit meiner Frau auf langen Strecken in Schweden, dann werfen wir schon mal nicht nur so gute Popmusik rein ins Autoradio, sondern auch mal einen guten Vortrag. Und die Kinder hinten, die müssen dann halt mal sehen. Und da hörten wir einen Vortrag über Predigen, wie man richtig predigt und so. Und dann sagte der zum Trost, es liegt nicht nur am Prediger, es liegt auch an denen, die zuhören, dass sie nicht mehr gewohnt sind, dass Zuhören anstrengend sein kann. Und richtig Aufmerksamkeit und entschlossene Entscheidung, ganz dabei zu sein, bedeutet. Und es ist oft ein Schock, wenn man Statistiken erstellt hat, die dann erfragen sollten, wie viel am Schluss noch, am Ausgang schon von der Kirche noch gewusst wurde von den Inhalten. Und es liegt nicht nur am Prediger. Trotzdem, daran kann es auch liegen. Und als der Herr Kümmling als Pfarrer erzählte, da fiel mir wieder das ein, wie ein Pfarrer und ein Busfahrer an die Himmelstür kamen. Und dann wurde ihnen gesagt, heute kann nur noch einer rein, nämlich der, der am meisten für das Reich Gottes getan hat. Und der Pfarrer trat ganz selbstbewusst nach vorne und dachte, naja, der Herr Busfahrer da, was denn schon? Und ich mein ganzes Leben. Nein, wurde ihm gesagt, der Busfahrer bitte. Und der Pfarrer ganz entrüstet bekam die Antwort, tja, wenn der Bus gefahren ist, haben alle gebetet. Wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. So hoffe ich, dass es heute Morgen andersrum ist. Dass der Bus so gesteuert wird, dass sie beruhigt schlafen können. Nicht wie meine Frau manchmal, wenn sie neben mir im Auto sitzt, sondern eben auch, dass die Predigt andersherum sie aufweckt. Und das ist gut geeignet dazu, denn der Predigttext beginnt mit dem Wort, höret mir zu. Jesaja 49, 1 bis 6. Höret mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf. Der Herr hat mich gerufen von Mutterleib an. Er hat meines Namens gedacht, da ich noch im Schoß der Mutter war. Und er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Und mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Und er hat mich zum glatten Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher gesteckt. Erinnert ihr euch an euren letzten Indianerfilm? Gestern Nacht, Katos Land? Nein, mit Charles Bronson? Und er spricht zu mir, du bist mein Knecht. Du bist mein Knecht, durch welchen ich will gepriesen werden. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und unnütz zu. obwohl meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich soll Jakob zu ihm bekehren, damit Israel nicht hinweggerafft wird. Und er spricht, es ist ein geringes, es kostet mich nicht viel, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an der Welt Ende. Siebenhundert Jahre vor Jesus Christus, 2700 Jahre vor heute, Jesaja schreibt diese Worte. Sie können die Rolle unversehrt, die älteste Jesaja-Rolle, ich würde es Ihnen allen wünschen, diesen Moment zu erleben, in Jerusalem sehen. Auch Jesus, den ich eben erwähnt habe in der Lesung, dass er den Prophet Jesaja vorgelesen hat, hat haargenau Jesaja zitiert. Hundertprozentig. Und die älteste Rolle, die man gefunden hat für die theologische Wissenschaft, eine Sensation, stellt euch das mal vor, 2000 Jahre alte Jesaja-Rolle, unversehrt in Jerusalem, können Sie sie bewundern. Hinter Glas, gut erhalten. Und es ist komplett der Jesaja, den Sie in Ihrer Bibel vor sich haben. 100%. Absolute Glaubwürdigkeit der Überlieferung. Das ist schon mal kein Problem. Also, aber von wem redet der hier? Ist Jesaja selber gemeint, dass er weiß und plötzlich vom Herrn gesagt kriegt, ja, ich habe dich ja schon im Mutterleib gekannt, dass du einmal ein Bote für mich sein solltest, ein Prophet, der dazu gewürdigt wird, mein göttliches Wort zum Volk zu transportieren. Das Wort, das du nicht aus dir selber hast. Und dein Mund soll werden wie ein scharfes Schwert. Und deine Antworten und deine Worte sollen sein wie Pfeile, die man aus dem Köcher zieht und dann gut zielt und sie werden den Menschen durchs Herz gehen. So dass es einmal passiert, wie es dann später in der Apostelgeschichte den Jüngern ging, als sie predigten. Und das Volk, von dem wird gesagt, es ging ihnen mitten durchs Herz. Nicht wie heute in der Volkskirche, die nicht mehr eine Kirche des Volkes ist, sondern einiger weniger. Gerade mal 180 von 6000 Evangelischen in ganz Oberzhausen. Nicht mehr die Kirche des Volkes. Aber schön, dass Sie hier sind. Wie geht das? Und da merken Sie, wenn es hier heißt, ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an das Ende der Welt, da ist jemand anderes gemeint als der Prophet Jesaja. Auch der Prophet Jesaja hat erlebt, was hier im Vers 1 steht, der Herr hat mich gerufen. Wehe uns, wir ermächtigen uns selbst und sagen, okay, was ich mir wünschte, was sich hoffentlich viele wünschen, dass noch mehr Jugendliche, die heute nicht auf der Empore sitzen, sondern sich unten hinten hin verzogen haben, dass sie sagen, okay, ich da hinten in der allerletzten Reihe, ich will in die vorderste Reihe gehen, ich will Theologie studieren und ich will nochmal Glauben haben für diese arme, verrottete Kirche in Deutschland, deren Gerüste gerade noch wie Pappe stehen und man braucht nur dran zu pusten und alle fallen sie um. Ich möchte ein Pfarrer werden. Ich möchte, wie unsere Prädikanten das schon tun, im Dekanat Rottgau, hier im Kreis Offenbach, das Wort Gottes verkündigen und möchte, wie es hier in Vers 3 heißt, du bist mein Knecht, durch welchen ich Gott will gepriesen werden. Ich möchte ein Kanal für Gottes Wort sein. Ich möchte Gottes Mund sein. Ich möchte Gottes Bote sein. Ich würde mir wünschen, dass Jugendliche unter uns den Mut aufbringen, sich diesem Studium zu stellen, zu sagen, ja, ich will Pfarrer werden, damit noch Hoffnung ist für unsere Kirche. Aber Jesaja hat es selbst erlebt, dass man sich dazu nicht selber berufen kann, sondern was hat er erlebt? Lesen Sie mal Prophet Jesaja, Kapitel 6, wenn Sie Zeit haben, die Berufung des Prophet Jesaja. Er hat eine Begegnung mit Gott mittels Engeln. Und der Engel nimmt eine glühende Kohle vom Altar, weil der Jesaja, als er Gott begegnet, wie das immer ist, wenn man wirklich dem ganzen Gott begegnet, nicht nur dem lieben Onkel da oben auf einer rosa-roten Wolke, sondern dem Heiligen, dreimal Heiligen, wie es da heißt, von den Engeln gesprochen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, dem Absoluten, dem Reinen. Und er sprach sofort, ich bin unreiner Lippen und ich wohne auch in einem Volk unreiner Lippen, wie wir. Unreine Lippen. Und dann bringt ihm der Engel eine glühende Kohle vom Altar, stellt euch das vor, und rührt seine Lippen an und sagt, damit bist du rein und berufen, Bote für Gottes heiliges Wort zu sein, das die absolute Wahrheit ist über die Geschichte, über den Kosmos, über das Universum, über den einzelnen Menschen, über die ganzen Kulturen, Nationen und Gesellschaften. Die absolute Wahrheit, Gottes Wort. Und das ist ein großer Auftrag. Und dazu kann man sich nicht selber berufen. Der Herr hat mich berufen, Vers 1, von Mutterleib an. Er sieht auch in unserer Gemeinde schon, wer durch die Jugendarbeit nicht nur so geschleust wird, dass er dann am Schluss, wie es in vielen letzten Tauf- und Traugesprächen ich erleben konnte, ja, wir waren alle mal drin, aber dann kam der Alltag, wie im Gleichnis vom Seemann und den verschiedenen Böden, auf die der Samen fällt von Jesus. Dann kam der Alltag, der alles so erstickt hat, wissen Sie, Herr Pfarrer, wie das so geht, der Beruf und der Partner und alles, was so das Feuer für Gott und Gott an die erste Stelle zu setzen, ersticken kann. Und dann ging alles so runter. Der hat nicht aufgehört zu glauben, dieser Mensch, aber der Glaube hat eigentlich aufgehört, seinem Leben Gestalt zu geben. Er hat sich nicht mehr unterschieden von Menschen um ihn herum. Es gibt also die Möglichkeit, von Gott gerufen zu sein, vielleicht heute Morgen in diesem Gottesdienst sogar. Und dann möchte Gott deinen Mund machen wie ein scharfes Schwert. Ist das nicht ein sehr drastisches Bild? Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Ich liebe die Künstler. Und ich habe Kontakt gekriegt mit einem Lehrer an der Freien Christlichen Schule in Fechenheim, dahinter Offenbach, Frankfurt-Fechenheim, eine freie christliche Schule. Und er ist ein Kunstlehrer und er hat mir ein Buch geschenkt mit einer Ausstellung mit einem Bericht einer Ausstellung moderner christlicher Künstler von heute. In Mainz, in einer Gemeinde, die sich dieser Menschen auch annimmt, haben sie ausgestellt. Und da ist eine Fotoserie drin, da sieht man kein Bild, das ein Künstler gemalt hat, sondern da sieht man ein Kunstaktion, wie es entsteht. Und da sieht man in Fotoabläufen, wie, stellen Sie sich das vor, hier würde jetzt dieser Künstler vorgehen, ein christlicher Künstler, der durch seine Art und Weise seinen Mund mittels seiner Kunst zu einem Schwert macht für unsere gleichgültige Gesellschaft. Er geht nach vorne und geht zum Kreuz, nimmt das große Holzkreuz, stellt es hier im Altar in eine feste Umklammerung und fängt vor den Augen der ganzen Gemeinde an, dieses Kreuz, also Daniel, dieses Kreuz zu umwickeln an. Mit Watte, mit Papier, mit Pappe. Und langsam verstehen die Hörer und sollen sehen, ja, wir haben das Kreuz in Watte gepackt. Aktionskunst, eine moderne Kunstart von heute, verwendet für die Botschaft des Evangeliums. Wir haben das Kreuz in Watte gepackt. Wir haben uns nicht mehr getraut, das zu tun, wofür Billy Graham bekannt ist, dass er die ganze Botschaft der Bibel den Leuten nicht vorenthält. Wir haben es nicht getan, was die moderne Schriftstellerin Ingeborg Bachmann sagt: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und haben gesprochen so von Gott, auch wir in unserer Umgebung, mit Angst und Menschenfurcht, und haben das Kreuz in Watte gepackt, so dass es gar nicht mehr diese Wirkung haben kann, wie ein scharfes Schwert zu sein, wie ein Pfeil, den einer aus seinem Köcher zieht und spannt und aufs Ziel loslässt. Wir können scheinbar heute so schwer den Mut aufbringen, den Menschen die ganze Botschaft zu sagen. Aber glauben Sie, dass die Menschen die Botschaft vom Evangelium, von der Liebe Gottes zu uns, hören, wenn wir damit beginnen? Glauben Sie, der Mensch, der von uns verkündigt bekommt, komm zu Jesus, komm in die Gemeinde, da wirst du glücklich. Glauben Sie, der kann nicht unser Gespräch beenden, indem er sagt, glücklich bin ich, brauche ich nicht, tschüss, und das Gespräch ist zu Ende. Glauben Sie nicht, dass es uns als Gemeindegliedern und auch schon mir in meinem Beruf in den Jahren oft so gegangen ist, dass ich das Schwert in Watte gepackt habe und habe nur das Evangelium verkündigt, ohne zu beginnen, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind, dass wir in Sünde gefallen sind, dass wir deswegen den Zorn Gottes verdienen, dass wir unter dem Gericht und dem Zorn Gottes stehen und dass deswegen die Botschaft von der Liebe Gottes, die es sich ausgedacht hat, selber die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen, eine befreiende Botschaft überhaupt ist, über die man sich freuen kann. Die Menschen, die das Evangelium von uns nur halb verkündigt bekommen, können ja gar nicht die Bedeutung dieses Evangeliums ermessen, können überhaupt nicht die Tragweite empfinden, wenn wir ihnen nicht die ganze Wahrheit sagen. Ja, du bist ein Mensch im Bilde Gottes geschaffen und du auch stehst in dem Zustand jenseits von Eden. Und man könnte alle drei Titel von James Dean Filmen zusammenbinden und sagen, du lebst jenseits von Eden und du wolltest ein Gigant sein und du weißt doch gar nicht, was du tust. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus bietet dir an, eine neue Art von Paradies, aber dazu musst du zwei Bedingungen erfüllen. Du musst das tun, was Martin Luther so drastisch nannte, was Christsein ist. Du musst Gott Gott sein lassen. Du musst dich ihm unterstellen, Dem Hochmütigen widersteht er, dem Demütigen gibt er Gnade. Deswegen gehen wir alle so schnell in die Knie, weil wir in unserem Glauben selber nicht mehr sicher sind und Gott kann uns aus unserem Köcher keine glatten Pfeile mehr geben, weil wir sie vorne in Watte packen, diese Pfeile, und weil wir auch das Schwert verpacken. Das Schwert ist ja ein Bild für das Wort Gottes. Das scheidet die Motive der Menschen. Jahrelang habe ich eine der meisten Fragen, die man gestellt bekommt, als Verkündiger der Botschaft, immer sehr liebevoll beantwortet. In Watte gepackt bin ich den Menschen begegnet, wenn sie kamen und sagten, ja, aber Herr Laubvogel, Herr Pfarrer, Herr Theologe, jetzt sind Sie mal hier, jetzt sagen Sie mir doch bitte, warum lässt Gott das zu? Und überhaupt, wie kann Gott das zulassen? Und ist das nicht ein Grund, an all dem zu zweifeln und so weiter? Und ein Grund, gegen Gott zu sein? Und ich habe mich gewunden und hin und her. Heute habe ich zwei Begegnungen gehabt, die hinter mir liegen. Eine mit einem Menschen, einem arabischen Christ, und eine mit einer Geschichte. Die haben mich da verändert. Ein Buch kommt auch noch dazu, durch das Gott mir hilft, anders zu reagieren. Wilhelm Busch, dieser Evangelist ohne Menschenfurcht, hat einmal, als auch wieder jemand so jammervoll meinte, damit könnt ihr den Pfarrer in die Ecke drängen. Ja, und warum lässt Gott das alles zu? Gelacht, er hat gelacht. Stellen Sie sich das mal vor, ist das nicht seelsorgerlich völlig uneinfühlsam? Und eine ganz erstaunte Gesprächspartnerin sagte, ja, wieso lachen Sie? Und er sagte, ja, also gut, Sie haben also Gott immer gedankt für alles Gute in Ihrem Leben. Dann dürfen Sie auch jetzt mal über Leid klagen. Ach so, eine nachdenkliche Frau begann ein ganz anderes Gespräch zu führen mit dem Pfarrer. Und heute versuche ich es manchmal ähnlich und sage dann, also gut, warum lässt Gott das Gute zu? Und geholfen hat mir ein Christ, der mich auf diesen Weg gebracht hat, mehr Mut zu haben, ein scharfes Schwert zu sein und ein Köcher, ein Pfeil im Köcher. Ich aber, genau wie hier in Vers 4, dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und unnütz zu, wiewohl meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ist. Wie viele verpasste Gelegenheiten. Nicht nur, weil wir nicht geistlich gerade erfrischt und gut drauf waren, mit dem Herrn verbunden, sondern weil wir auch gegenseitig einfach nicht lernen, uns auch Handwerkszeug zuzulegen, nicht immer als Christen dazustehen wie die, die sich verteidigen müssen. Ist das nicht furchtbar, wenn alle Begegnungen mit der Welt um uns herum so enden, dass der Wochenspruch nicht stimmt? Unser Glaube ist die Niederlage. Die Welt steht als Sieger da. Ja, es ist doch alles aus Zufall entstanden. Ja, wie kann Gott das zulassen? Ja, die Geschichte der Kirche, des Christentums und so weiter. Wir haben uns auch schuldig gemacht, indem wir versäumt haben, als gebildete Christen zu handeln und uns unserem Herrn Unehre gemacht, indem wir immer nur meinten, in der Verteidigungsstellung wären wir auf der Seite der christlichen Demut. Und wir haben verlernt, eine Welt um uns herum auch mal in Frage zu stellen. Ist es nicht so? Die ganze Welt um uns herum, alle Medien, alle Zeitungen, alles, dürfen uns immer in Frage stellen, ständig. Und wir, warum machen wir das nicht umgekehrt? Wie kannst du glauben, dass so ein kompliziertes Gehirn wie deins durch Zufall entstanden ist? Ich kann das nicht glauben. Und dann lassen Sie den anderen mal beweisen. Drehen Sie den Spieß doch mal um. Ja, wie kann Gott einer ihm gleichgültigen Welt gegenüber noch so viel Geduld und Freundlichkeit und Sanftmut aufbringen, dass er unser Leben voll macht mit Dingen, für die wir von morgens bis abends danken können. Warum lässt Gott so viel Gutes zu? Ist das nicht erstaunlich, dass sich nicht noch mehr Leute eigentlich mal auf diesen Weg führen lassen in ihren Gedanken? Aber dazu will Gott uns gebrauchen, uns, das scharfe Schwert und die Pfeile im Köcher. Warum ist es immer so oder so oft, dass wir erst zu Hause merken, ach, so hätte ich reagieren sollen, aber in dem Moment ist uns alles entfallen. Leiden Sie wenigstens darunter? Dann sollten wir uns aufmachen und versuchen, drum zu beten und auch geistig zu ringen und natürlich auch zu sehen, dass unser Leben in Vollmacht kommt, dass wir einer Welt gegenüber nicht dastehen als die, die ja so dumm sind, diese ganzen Sachen noch zu glauben. Vor ein paar Jahrzehnten haben die Menschen noch mich verunsichern können, indem sie sagten, sowas Dummes glaubst du? Die Rippe aus dem Adam führte zum Bau der Eva? Aber seit die Mediziner mir an der Universität schon vor 10 Jahren gesagt haben, gar nicht so dumm, die Bibel. Seitdem wir von der modernen Methode des Klonings und der genetischen Manipulation wissen wir, in der Genetik deines Fußes steckt nicht nur die Information für den Bau nochmal des Fußes von Herrn Hoffmann, Herrn Braun oder wer hier auch sitzt, sondern die Information für den gesamten Mensch. So eine geballte Ladung an Kraft, Information und Intelligenz ist in der kleinsten Genetik von unseren Körperteilen. Wenn Gott also eine Eva schafft, aus einem Teil von Adam, dann erweist er sich als ein moderner Mediziner. Die moderne Wissenschaft hat die Bibel noch nie widerlegt, sondern immer nur bestätigt. Und er kann plötzlich der Mediziner von heute sagen, ja, das liest sich wie eine moderne Operation. Der Mensch wird in einen Tiefschlaf versetzt, also Vollnarkose, und Gott operiert und er baut und manipuliert an den XY-Chromosomen des Mannes herum und macht als großer Künstler ein wunderbares Wesen, das etwas anders ist oder ganz anders, wie Adam. Übrigens, warum hat Gott Adam in Tiefschlaf versetzt? Damit er Gott nicht ins Handwerk forschen konnte, als Gott die Eva baute. Und führt sie ihm zu. Moderne Medizin. Er schloss die Stelle mit Fleisch. Und dann lässt er ihn wieder zu sich kommen und erstaunt feststellen, diesmal ist sie's. Das ist sie, die passt zu mir. Endlich jemand, der mir entspricht. Wir müssen schließen, aber ich möchte Ihnen Mut machen, sich dieser Gemeinde noch viel mehr anzunähern, aber nicht, um in der frommen Soße schläfrig zu werden, sondern um sich ausrüsten zu lassen, in den Hauskreisen nicht den Kuschelclub der schon Geretteten zu pflegen, sondern um sich ausrüsten zu lassen mit neuer Kraft und neuer Energie und neuen Gedanken, die sie selbst begeistern, und neuer Überzeugtheit in diese Welt zu gehen, um uns herum. Fragen beantworten ist harte Arbeit und nicht immer sind diese Fragen gestellt aus dem Grund heraus, dass man etwas vorschieben will. Und dahinter steht der Mensch, der überhaupt doch in Wirklichkeit nichts von Gott wissen will. Nicht immer sind die Menschen unehrlich, wenn sie uns ihre Fragen stellen. Vielfach haben sie einfach andere Antworten auf ihre Fragen, als ihnen gedankenlose Medien zurufen, nie gehört. Und dann wird es geschehen, was in Vers 6 steht. Es ist ein geringes, dass du mein Knecht bist, die Stämme Israels aufzurichten. Die Christen untereinander aber ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht. Heiden da draußen sind nicht die bösen, unmoralischen Menschen. Heiden, ganz sachlich verstanden, Bibellexikon heißt, sind die Menschen außerhalb der Offenbarung, die noch nicht erreichten, die es noch nicht wissen, die es noch nicht gehört haben, die sich auch deswegen noch gar nicht entscheiden konnten. Wie sollten sie? Und deswegen sollen auch wir uns durch diese Anbindung an Jesus hier, der das Licht der Heiden geworden ist, selber zu einem Licht für die Heiden machen lassen, bis an die Enden der Erde. Das ist unser Auftrag. Im Himmel können wir noch sehr viel Gott loben und anbeten, aber Jünger machen können wir nur hier. Und Jünger sind dazu da, um auch Jünger zu machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.